Ja, Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündigt. Amen. Ja. Wer sind wir als Gemeinde? Wer sind wir miteinander? Welche Rolle spielt Leitung in der Gemeinde? Wir haben gerade neue Älteste oder ein neu konfiguriertes Ältestenteam haben angefangen, miteinander zu arbeiten. Einige von denen, die neu im Amt sind, haben gesagt, ja, zum Teil sprechen mich jetzt Leute anders an. Das ist eine interessante Erfahrung. Ein Freund von mir sagte das, als er als Pastor ordiniert wurde. Plötzlich kommen Leute, erzählen mir Geschichten, die hätten sie mir letzte Woche noch nicht erzählt, bevor ich ordiniert war, aus ihrem Leben. Dann kam auch mal jemand und sagt, ja, so, du bist doch jetzt Ältester, kümmere dich jetzt mal darum. So nach dem Motto, das ist jetzt dein Job. Wie ist das? Was ist unser Job? In den großen Kirchen ist ja oft das Thema Stellenkürzungen, da werden Pfarrstellen zusammengelegt und manchmal lese ich dann, ja, die Gemeinden müssen mehr sich auf die Ehrenamtlichen besinnen. Und ich finde das total gut, wenn man sich auf Ehrenamtliche besinnt, aber die Logik ist dann manchmal, wir können uns nicht mehr so viele Pfarrer leisten, jetzt müssen halt so als Notnagel die anderen mal ran. Oder so, ich mache hier ehrenamtlich mit, um dem Pastor zu helfen. Da ist irgendwie ein interessantes Bild. Ja, dass da eigentlich der ist, der es eigentlich machen müsste. Habe ich auch schon gehört, ja, wir haben doch zwei Pastoren hier, jetzt macht mal. Und dann notfalls helfen dann die anderen mit. Führt mich wieder zu der Frage, wer sind wir? Wer sind wir als Gemeinde? Und ich will einige Verse mit euch anschauen im 1. Petrusbrief. Und ihr könnt das gerne mit aufschlagen, 1. Petrus Kapitel 2. Und ist alles gut, aber ich lese mal die Verse 5 bis 10. 1. Petrus 2, 5 bis 10. Oder vielleicht ab Vers 4. Da ist von Jesus die Rede und dann sagt Petrus zu ihm, zum Herrn, kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr, also spricht er jetzt zur ganzen Gemeinde, als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistlicher Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Zitate aus dem Psalm und aus Jesaja. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Wer sind wir als Gemeinde? Einmal ist hier von dem Haus die Rede, das ist interessant, wir haben uns auch mit Haus beschäftigt dieses Jahr. Und Petrus sagt, ihr als die lebendigen Steine erbaut euch zum geistlichen Hause. Im Epheserbrief sagt Paulus, zu einer Wohnung Gottes im Geist. Also manchmal sagen wir gehen in die Gemeinde und meinen dann ein Gebäude oder eine Veranstaltung, obwohl wir gar kein eigenes Gebäude haben, sagen wir das manchmal. Jetzt habe ich manchmal gesagt, ja, wir treffen uns in der Ansgar und gemeint ist dann die Uferkirche oder so. Das ist, weiß ich, was die Baptisten dazu sagen. Aber Petrus sagt, nein, wir sind das Haus. Wir sind das Gebäude, in dem Gott wohnt. Und wir sind gebaut aus lebendigen Steinen. Und das ist jeder Einzelne, der sich, ja, wie wir es heute erlebt haben, der sich einbauen lässt in dieses Gebäude und ein Teil davon wird und mitträgt. Und dann sagt Petrus aber ein zweites, und darum soll es heute vor allem gehen, das ist die Aussage, wer sind wir? Wir sind Priester. Wir sind Priester. Wir als Gemeinde sind eine priesterliche Gemeinde. Du hast eine Berufung als Priesterin, als Priester. Und wir können zurückgehen in der Geschichte und sagen, in der Reformationszeit wurde das neu entdeckt. Da wurde vom Priestertum aller Gläubigen gesprochen. Das ist genau das, was hier gemeint ist. Das wurde dann in der Reformationszeit noch nicht so umgesetzt, wie es eigentlich gedacht war. Aber und auch in den Freikirchen noch nicht so ganz, aber wir sind dran. Wir sind Priester und es geht dabei nicht um irgendwas, sondern es geht um Gottes Plan mit seinem Volk. Gottes Plan, den er seit Jahrtausenden verfolgt. Und ich glaube, das kann für uns eine Ermutigung sein und ich hoffe, dass es für uns auch eine positive Herausforderung ist. Wir sind Priester. Ich will euch drei Schritte, einen kleinen Schlenker machen. Was war Gottes ursprünglicher Plan und was ist dann passiert? Dann will ich mit euch darüber sprechen, dass wir eigentlich gar keine Priester brauchen, um dann drittens zu sagen, warum wir Priester sind und was das heißt. Und am Ende wird es auch dann einen Sinn ergeben. Ja, also kommt gerne mit auf diesen Weg. Also Gottes ursprünglicher Plan. Wir gehen 1300 Jahre zurück von Petrus. Da landen wir am Sinai. Das Volk Gottes wird gerade erst Gottes Volk. Die Söhne Jakobs sind aus Ägypten ausgezogen, mit unter Mose und Aaron und sind da am Sinai. Und Gott ist dabei, einen Bund mit ihnen zu schließen. Sie zu seinem Volk zu machen. Er gibt ihnen auch seine Gebote. Und das ist eigentlich dieses Vorrecht, dass er sagt, ihr gehört jetzt zu mir und ich definiere diese Gemeinschaft mit euch. Und dann ist es ganz spannend, was da passiert. In 2. Mose 19, also 2. Mose 20, kommen die 10 Gebote. Ja, das kennt ihr. Und direkt davor ist sehr spannend. In Kapitel 19 sagt Gott zu Israel, werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk, da klingelt was, oder? Das ist eigentlich das, was wir gerade bei Petrus gesehen haben. Das ist hier schon gesagt durch Gott zu Israel. Ihr sollt mein Eigentum sein vor allen Völkern, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Und dann ruft Gott den Mose zu sich auf den Berg, gibt ihm seine Gebote, gibt ihm die 10 Gebote und dann erfahren wir im Anschluss, was dann passiert. In Kapitel 20, also Vers, ja, da kommen die Gebote, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, deines nächsten Weib, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Und dann geht es direkt weiter, Vers 18. Und alles Volk wurde Zeuge von dem Donner und Blitz und dem Ton der Posaune und dem Rauchen des Berges. Das ist also, das sind die Begleitumstände, als Gott da redet zu Mose. Als sie aber solches sahen, flohen sie und blieben in der Ferne stehen und sprachen zu Mose, rede du mit uns, wir wollen hören. Aber lass Gott nicht mit uns reden, wir könnten sonst sterben. Also Gott redet und Gott redet in seiner Macht, in seiner Gewalt, in seiner Herrlichkeit. Und das Volk, was er berufen hat, in der direkten Gemeinschaft mit ihm zu stehen, als Könige, als Priester, sagt, ohne uns, Mose, regel du das, das ist uns zu heiß. Wir wollen dich als Mittler haben, der zwischen uns und Gott steht. Und dann hören wir auf dich und du kannst mit Gott reden. Versteht ihr, was da passiert? Sie bleiben hinter dem zurück, wozu Gott sie berufen hat, oder? Merkt ihr das? Ihr sollt vor mir stehen und das Volk sagt, lieber nicht. Das ist irgendwo bitter. Und gleichzeitig ist da aber ein Lernprozess drin. Weil sie merken, ja, wie sie vor Gott stehen. Sie haben was Wichtiges verstanden. Das ist ganz interessant, wenn wir vom zweiten Buch Mose jetzt ins fünfte Buch Mose gehen. Da wird die Geschichte vom Sinai nochmal erzählt. Da werden die 10 Gebote nochmal wiederholt. Israel ist jetzt an der Grenze zum verheißenen Land. Und ja, sie wiederholen nochmal, was ist passiert? Und Mose erzählt das nochmal allen, die jetzt auch seitdem erst erwachsen geworden sind. Was war da eigentlich am Sinai? Und da gibt es sozusagen einen göttlichen Kommentar zu dieser Geschichte. Das ist interessant. Wie schätzt Gott denn die Situation ein? Das ist immer wichtiger, als was ich so denke. Und das ist in 5. Mose 18, also die 10 Gebote kommen weiter vorne, aber hier heißt es dann ab Vers 15, spricht Mose, einen Propheten wie mich, sagt Mose, wird dir der Herr dein Gott erwecken, aus dir und aus deinen Brüdern, dem sollt ihr gehorchen. Ein Prophet wie Mose wird aufstehen. Ganz so, wie du es von dem Herrn deinem Gott erbeten hast, am Horeb oder Sinai, am Tag der Versammlung und sprachst, ich will hinfort nicht mehr hören die Stimme des Herrn, meines Gottes, und dieses große Feuer nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe. Das war das, was wir gerade hatten. Und der Herr sprach zu mir, sie haben recht geredet. Und dann sagt er nochmal, ich will ihnen einen Propheten, wie du bist, erwecken aus ihren Brüdern und meine Worte in seinen Mund geben. Der soll zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebieten werde. Also hier wird nochmal das wiederholt und dann sagt Gott, ja, sie haben recht geredet. Das ist schon richtig so. Meine Berufung, mein Plan war etwas anderes, aber das Volk hat gemerkt, wir haben es mit einem heiligen Gott zu tun und wir sind überhaupt nicht heilig. Dieser Gott ist wie ein verzehrendes Feuer und wir sind eben nicht Gold und Silber und Edelstein, sondern wir sind vielleicht eher Stroh und Holz und wir können in diesem Feuer nicht Bestand halten. Und deshalb brauchen wir es, dass jemand zwischen uns steht. Und das ist eine traurige Erkenntnis, aber sie ist hier wahr. Versteht ihr? Und dann kündigt Gott an, ich will viele Propheten senden, sondern einen Propheten wie den Mose schicken. Und dreimal dürft ihr erraten, um wen es hier schon geht. Wer hier schon noch nur als Schatten auftaucht und angekündigt ist, da wird einer kommen. Der wird nicht ein Mittler sein, ein Priester in einer langen Generationfolge von Priestern, sondern der eine Priester. Aber erstmal wird dieses Priestertum, der Tempel, die hohen Priester, die Opfer, all diese ganzen Ordnungen werden eingeführt als Zwischenlösung, sozusagen als ein Umweg. Das ist nicht der ursprüngliche Plan Gottes mit seinem Volk. Aber Israel hat erkannt, Gott ist heilig und wir sind unheilig. Und der Satz, den wir gerne sagen, du kannst zu Gott so kommen, wie du bist. Jetzt hört mir genau zu. Du kannst zu Gott genauso kommen, wie du bist. Der ist eigentlich erstmal, wenn wir alleine da stehen, falsch. Wenn ich alleine vor Gott stehe, kann ich nicht so kommen, wie ich bin. Da werde ich, weil ich unheilig bin und Gott heilig ist, zu Asche zerfallen. Ich brauche es, dass einer kommt und sich dazwischen stellt und sozusagen das Feuer abkriegt. Wie so ein Schild, ja, wie diese Schilde vorne an so einer Raumfähre, wenn die wieder in die Atmosphäre eintritt, damit die nicht verglüht. Und Christus ist der, der sich da reingestellt hat. Und der das alles abgekriegt hat, der Gottes Zorn über meine Unheiligkeit auf sich genommen hat am Kreuz. Und weil er diesen Weg gegangen ist, weil er gelitten hat, weil er sogar gestorben ist für mich, darum kann ich kommen. Darum ist der Weg jetzt frei. Darum kann ich jetzt tatsächlich zu Gott so kommen, wie ich bin. Und jetzt stimmt dieser Satz, um Christi willen wegen dessen wegen, was er für dich getan hat am Kreuz, kannst du zum Vater kommen, so wie du bist. Aber verstehst du den Unterschied? Es ist nicht einfach, Gott sagt, ja, nobody is perfect, komm halt, ich kriege dich ja nicht anders, sondern du wirst gereinigt durch meinen Sohn, du wirst gereinigt durch sein Blut und dann bist du willkommen. Und mein Sohn ist diesen Weg gegangen, weil er dich schon geliebt hat, weil der Vater dich schon geliebt hat, lange bevor du das angenommen hast. Er liebt dich nicht erst, wenn du das annimmst, was Jesus für dich getan hat, sondern weil er dich so liebt, ist Jesus für dich gestorben. Und dadurch, dass Jesus gestorben ist, kannst du in seine Gegenwart kommen. Also, wir hatten diese Berufung als Könige und Priester und das Volk hat ganz richtig erkannt, so einfach geht das nicht. Wir brauchen einen Priester. Ganz kurz, was ist ein Priester? Ich rede so die ganze Zeit davon, als wüssten wir, was das ist. Ich habe mal im großen Duden nachgeguckt, ja, Deutschen Universalwörterbuch, da heißt es, ein Priester ist ein als Mittler zwischen Gott und Menschen auftretender Träger eines religiösen Amtes, der eine rituelle Weihe empfangen hat und zu besonderen kultischen Handlungen berechtigt ist. Das ist sehr präzise. Ja, ein Priester ist jemand, der ein Mittler ist zwischen Gott und den Menschen. Und es ist jemand, der kultische Handlungen verrichtet, das sind dann im Alten Bund die Opfer. Und wir dürfen nicht vergessen, dass dieser Priesterdienst im Alten Bund nicht irgendeine menschliche Religiosität ist, dass Menschen versuchen irgendwas, um zu Gott zu kommen, sondern das ist das, was Gott jetzt einsetzt, um diese Beziehung irgendwie, dieser Beziehung einen Rahmen zu geben. Ihr könnt nicht einfach so kommen, darum gebe ich euch diesen Gottesdienst im Tempel und dadurch können wir Kontakt haben. So, und jetzt kommt Jesus. Und jetzt kommen wir in diesen neuen Bund. Und was ist jetzt das Neue? Was ist das Neue am neuen Bund? Oft sagen Leute, Vergebung der Sünden. Ja, ist total zentral, aber Psalm 103 hatten wir vorhin. Da, was heißt es, was sagt David da? Der dir alle deine Schulden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Also die Vergebung ist da schon verheißen im Alten Bund. Da ist man den Weg durch die Opfer gegangen im Tempel und so weiter, aber da war Gott gnädig. Was neu ist, ist, dass wir freien Zugang haben. Dass wir tatsächlich jetzt, wie das der Hebräerbrief dann sagt, mit Zuversicht hinzutreten dürfen zum Thron der Gnade. Warum? Nicht, weil wir verstanden haben, dass dieses dunkle Gottesbild aus dem Alten Testament ganz falsch war. Nein. Weil einer gekommen ist, der die Dunkelheit in unserem Herzen überwunden hat. Und der neue Hohepriester geworden ist. Und der wahre Hohepriester. Der Prophet wie Mose, Jesus Christus. Und er hat nicht das einfach fortgesetzt, was die anderen Priester getan haben, sondern er hat ein für alle Mal das vollkommene Opfer gebracht, nämlich sich selbst. Und hat dadurch den Weg frei gemacht. Und jetzt können wir Gemeinschaft mit Gott haben in seiner Herrlichkeit. Und unsere Sünde, unsere Schuld, unsere Zweifel, unsere Ängste, unsere ganzen Macken können uns nicht mehr fernhalten. Wenn du das liest im Alten Testament, die Voraussetzungen, die man haben muss als Priester, das ist eine lange Liste. Und da durftest du keinen körperlichen Makel haben, keine Behinderung. Du durftest nicht mit einer Witwe verheiratet sein. Musstest du natürlich ein Mann sein. Und so weiter und so weiter. Auch die Opfertiere, die mussten total perfekt und makellos sein. Da denkst du, okay, die Liste wird irgendwie relativ kurz von denen, die da qualifiziert sind. Und jetzt sagt Jesus, ich bin qualifiziert. Ich bin das vollkommene Opfer und ich bin der vollkommene Priester. Und ich nehme das alles auf mich. Und jetzt kannst du kommen, so wie du bist. Mit all deinen Macken, mit all deinen Fehlern, mit all dem, was du selber für unansehnlich hältst, wo du vielleicht der Einzige bist. Aber all das überwinde ich. Und sage, komm, 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 komm in meine Arme. Komm in meine Gemeinschaft. Du bist willkommen. Das Traurige dabei, Also, das ist erstmal großartige Nachricht, oder? Kann irgendjemand mal Halleluja sagen, bitte? Ich weiß, ihr, danke, ihr hört. Halleluja, danke, Julia, ihr hört zu, das ist gut. Ja, deutscher Theologe kommt sofort dann, ja, das Problem dabei ist aber folgendes. Lass uns das feiern, was Jesus für uns getan hat. Und dann auch sehen, Menschen haben eine tragische Tendenz, sich dann doch wieder andere Mittler zu suchen. Jesus ist der eine Mittler, wir brauchen keinen anderen mehr. Er hat den alten Tempelgottesdienst erfüllt und damit wurde er nicht mehr nötig. Deshalb ist es absurd, wenn manche Christen heute dann sich freuen darauf, dass bald ein dritter Tempel gebaut wird oder irgendwie sowas. Jesus ist das Opfer und er ist der Priester und wir sind sein Tempel. Aber schon nach Petrus, die nächsten Generationen, haben dann einen Gottesdienst wieder etabliert, der war wieder so wie im Alten Testament. Da war die Kirche wieder wie der Tempel und da waren die Gemeinde war dann das Publikum und die haben zugeschaut, wie da heilige Männer stehen in heiligen Gewändern, die heilige an heiligen Stätten und heilige Dinge tun. Und der Rest war Publikum. Oder Laien, wie man dann gesagt hat. Laos, das Volk. Ja, und die Kleriker, das sind dann die, die erwählt sind. Nein, aber wir sind alle berufen, Priester zu sein. Und da hat man gesagt, ja, Jesus, der ist auch so weit weg, da komme ich auch nicht ran. Da brauche ich noch die Jungfrau Maria oder da brauche ich Heilige und die rufe ich an. Oder es hat mir gerade jemand erzählt aus der afrikanischen Kultur, dann hat man mit den Ahnen geredet, weil man gedacht hat, Gott ist zu weit weg. Oder es gibt Leiter, die sich hinstellen und Macht ausüben wollen. Und dann sagen, ja, ihr braucht es, aber dass ich für euch bete. Und ich habe dieses Wasser gesegnet und das verkaufe ich euch für 100 Euro oder was weiß ich. Und dann sind wieder Mittler im Einsatz. Oder auch ganz banal, dass wir sagen, ja, wenn der Lobpreisleiter mich nicht in die Gegenwart Gottes führt, dann kann ich ja irgendwie nicht richtig in die Gegenwart Gottes kommen. Wenn der Prediger nicht so gesalbt ist, dann ist ja kein Wunder, wenn ich geistlich nicht wachse. Es ist gut, wenn wir gesalbte Prediger und Lobpreisleiter und Leiterinnen haben, Predigerinnen. Aber wir haben den direkten Zugang zum Vater durch Jesus Christus. Wir brauchen keine Mittler mehr. Wir sind gerufen in seine Gegenwart. Und das ist jetzt der letzte Gedanke dabei, wo sich das jetzt wieder dreht, wir haben eine Berufung, Priester zu sein. So, eben hast du gesagt, wir brauchen keine mehr, jetzt sollen wir welche sein. Ich will das mit euch nochmal anschauen. Was habe ich vorhin gesagt? Diese Definition da aus dem Wörterbuch, Priester sind Leute, die Opfer bringen und die Mittler sind zwischen Gott und Menschen. Und darum geht es auch hier, wenn Petrus sagt, ihr seid die auserwählte Priesterschaft. Die königliche Priesterschaft, das auserwählte Geschlecht, das heilige Volk. Also Opfer, wir schlachten keine Tiere mehr, zumindest nicht als rituelle Opfer irgendwie für einen Gottesdienst. Aber das Neue Testament spricht von anderen Opfern. Im Hebräerbrief, Hebräer 13, Vers 15. Ich habe ein paar Bibelstellen, wenn ihr wollt, könnt ihr die aufschreiben. Ich werde die nicht alle aufschlagen mit euch. Da spricht der Autor von dem Lobopfer, was wir bringen. Das Lobopfer unserer Lippen. Also da geht es um Lobpreis. In Gebeten, in Liedern, wie in deinem Tagebuch, wie auch immer. Und das ist eine Form des Opfers, was wir vor Gott bringen. Es gab auch da Lobopfer, es gab nicht nur die Sündopfer im Tempel, sondern auch Dankopfer. In dem Psalm heißt es dann, wer Dank opfert, der preist mich. Und das kann einfach in unseren Worten, in unseren Liedern sein. Und jeder, der schon mal in einer schwierigen Situation war und gemerkt hat, jetzt bin ich herausgefordert, Gott jetzt zu danken, der versteht auch dieses Wort Lobopfer. Also wenn du gut drauf bist, da ist eine geile Band vorne und es macht einfach Spaß, dann ist das vielleicht kein Opfer, da jetzt Lobpreis zu machen. Aber es gibt eben die Situationen, wo du sagst, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es weitergeht und wie ich weitergehen soll. Aber doch will ich dich loben, Herr. Ich habe ja keinen anderen außer dir. Und das ist ein Dienst, den wir tun, wo wir ein Opfer, was heilig und kostbar ist vor Gott, weißt du das? Er sammelt deine Tränen wie in einem Krug, heißt es. Und dieses Lob, das ist kostbar. Das andere ist auch schön, wenn wir einfach feiern, ne, machen wir gerne. Aber da, wo es wirklich einen Preis hat für dich, so wie eben der Israelit, der nicht das runtergefallene Schaf, was eh auf dem Markt nichts gebracht hat, dann in den Tempel gebracht hat, sondern das Beste, das Erstgeborene, den stärksten Widder aus der Herde, den hat er auf den Altar gelegt. Und da, wo es dir wirklich was kostet, Gott zu ehren, das ist kostbar vor Gott. Und da stehst du in einem heiligen Dienst und es ehrt Gott. Es geht noch weiter, es sind ja nicht nur Worte, und auch in dieses Lobopfer legen wir schon uns selbst hinein, im Römerbrief, das schlage ich doch mal auf, Römer 12, spricht Paulus von einem radikaleren Opfer. Römer 12, Vers 1, ich ermahne euch, liebe Geschwister, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt, als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und der zweite Vers erklärt gleich, was das denn heißt, dass wir unsere Leiber als Opfer darbringen, nicht irgendwas Komisches, sondern dass ich mit meinem ganzen Leben, mit meinem ganzen Sein Gottes Willen suche und tue und mich danach ausrichte. Und das ist mein Opfer vor Gott. Nicht irgend, was ich einmal in der Woche mache, sondern mit meinem ganzen Leben. Er soll Herr über mein ganzes Leben sein. Ich bringe mich als Opfer. Und dann spricht zum Beispiel Philipper 4, Vers 18, spricht auch von dem Opfer, was wir gerade da gebracht haben. Das ist dann, dass wir etwas von unserem Geld geben ins Reich Gottes. Deshalb sagen wir immer, das sammeln wir nicht irgendwo am Ausgang, sondern direkt, wenn wir in der Anbetung oder am Ende der Anbetungszeit, weil es zur Anbetung gehört, dass wir Gott Lob bringen, auch dass wir abgeben von dem, was wir empfangen haben. Das ist ein priesterlicher Dienst, wo wir Opfer darbringen, geben von dem, was wir empfangen haben. Das ist eigentlich ein Teil von dem, ne, dass ich alles gebe. Und dann spricht Paulus nochmal im Römerbrief in Römer 15 von seinem Priesterdienst. Römer 15, Vers 16. Damit ich ein Diener Christi Jesu unter den Heiden sei, also es geht um seine Missionsarbeit, um das Evangelium Gottes priesterlich auszurichten, damit die Heiden ein Opfer werden, das Gott wohlgefällig ist, geheiligt durch den Heiligen Geist. Also ich richte das Evangelium Gottes priesterlich aus, damit die Heiden ein Opfer werden, das Gott wohlgefällig ist. Natürlich nicht ein Opfer, was irgendwie geschlachtet wird, sondern wiederum, die Gott noch nicht gekannt haben, steigen ein in dieses Lobopfer. Die geben Gott jetzt die Ehre mit ihrem ganzen Leben. Und das ist wieder etwas, was zur Verherrlichung Gottes dient. Also die Opfer haben immer diese Zielsetzung. Nicht mehr, dass sie Sünde wegnehmen, wie die Sündopfer. Das hat Jesus ein für alle Mal getan. Aber das sind diese Opfer, die Gott die Ehre geben. Mit meinen Worten, mit meinem Geld, mit meinem Zeugnis vor Menschen, die Jesus noch nicht kennen, mit meinem ganzen Leben bin ich gerufen und ist jeder gerufen, Gott die Ehre zu geben. Du bist nicht gerufen, hier zu sitzen und zu sagen, ob der Lobpreis jetzt gut oder schlecht war. Ja, wir machen eine Feedbackrunde, wir reden dann drüber, was können wir besser machen, einfach ganz praktisch. Aber wir sind hier miteinander. Und wir sind nicht nur hier jetzt, wo wir uns zum Gottesdienst treffen, sondern wir sind hier in dieser Welt als eine Gemeinde miteinander, um Gott die Ehre zu geben mit unserem ganzen Leben. Und dann können wir darüber ins Gespräch kommen. Wie kann das denn jetzt aussehen? Was heißt denn das jetzt, da wo ich bin? Was heißt das bei meiner Arbeit? Was heißt das in meiner Familie? Wie kann ich Gott verherrlichen? Ich habe gerade ganz viel Geld oder ich habe gerade gar kein Geld. Wie kann ich in dieser Situation Gott die Ehre geben? Und das ist gut, wenn wir uns da gegenseitig unterstützen. Und nicht jeder das versucht, selber irgendwie auszuknobeln. Also ein Opferdienst, den wir haben. Ja? Könnt ihr mir da folgen? Und das andere, was der Priester macht, er ist ein Mittler. Nun haben wir gesehen, Jesus ist der eine Mittler. Wir haben direkten Zugang zum Vater. Und doch brauchen wir einen Mittlerdienst. Das ist einmal untereinander, als Geschwister. Ja, wir haben den Zugang, aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir kriegen da manchmal nicht die Kurve. Der Weg ist frei. Es liegt nicht an Jesus, dass er uns nicht reinlässt. Aber wir brauchen es manchmal, dass uns jemand an die Hand nimmt. Dass jemand uns die Wahrheit Gottes zuspricht. Dietrich Bonhoeffer spricht über die Beichte und darüber, dass du dem Bruder die Vergebung zusprichst. Er sagt, ja, antwortet sozusagen auf die Frage, die unausgesprochene Frage, ja, du kannst das doch einfach nachlesen, steht doch da, dass Gott dir vergibt in der Bibel. Und dann sagt Bonhoeffer diesen Satz, der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte des Bruders. Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte des Bruders. Versteht ihr das? Christus ist natürlich derselbe, er ist stark. Aber oft ist mein Glaube dann nicht fest genug. Und ich brauche das, dass jemand anders kommt und nicht einfach sagt, also ich stelle mir Gott so vor, dass er vergibt, sondern priesterlich dir zuspricht. Wenn du, es steht geschrieben und darum sage ich dir, diese Sünde ist dir vergeben. Der den Segen auf dich legt und nicht nur sagt, wir bitten jetzt, Herr, komm und segne uns, sondern sagt, der Herr segne dich und das in dein Leben hineinspricht. Und das ist nicht ein Job nur für Pastoren, das ist so dieser klassische Dienst, sondern das ist was wir aneinander tun. Für Gottes Wahrheit nicht uns um die Ohren hauen, sondern priesterlich hineinsprechen in unser Leben. Können wir diesen Dienst aneinander ausrichten? Und dann brauchen wir diesen Mittlerdienst noch viel mehr für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Also Gott kann im Alleingang Menschen retten durch Träume und Visionen und dann kommt er und sagt, guten Tag, ich bin bekehrt. Da freuen wir uns dann, weil wir dann fein raus sind. Normalerweise gebraucht er Menschen. Wir haben freien Zugang zum Vater durch Jesus Christus, aber das nützt mir nichts, wenn ich nichts davon weiß. Versteht ihr? Als ich Jesus noch nicht kannte, da hätte ich zum Vater kommen können. Aber ich wusste nichts davon. Und ich brauchte den priesterlichen Dienst von Christen, die für mich gebetet haben, die mir die Liebe Gottes gezeigt haben und die mir das schlicht erklärt haben. Gesagt haben, du, da gibt es einen Weg. Und das ist der beste Weg der Welt. Und die uns den Weg sozusagen geebnet oder gebahnt haben. Und ich brauchte diese Menschen, ganz praktisch. Und andere brauchen uns. Denn das ist ein priesterlicher Auftrag, den hast du. Du hast einen priesterlichen Auftrag. In deiner Nachbarschaft, bei deiner Arbeit, in deiner Familie. Den kann dir kein Pastor und kein Hauskreisleiter und niemand anders abnehmen, weil der nicht da hineingestellt ist in diese Arbeit. Sondern da hat Gott dich hingestellt. Damit Menschen dort etwas von Jesus erfahren. Er hat dich dahingestellt, dass du diesen Menschen priesterlich dienst, in deinem Gebet, mit deiner Liebe, mit deinem Dienst für sie, wo sie das brauchen. Und auch mit deinen Worten. Und das Gute dabei ist, oder was noch besser ist dabei, ja, wir stehen da erstmal, Gott hat dich dahingestellt, aber er hat dich dann auch in die Gemeinschaft der Gemeinde gestellt. Und wir stehen darin zusammen. Jeder an seinem Ort, aber dann doch wir als Gemeinschaft. Und wir können uns darin gegenseitig unterstützen. Wir können uns darin segnen, füreinander beten, auch uns praktisch helfen. Und wir werden in den nächsten Wochen und Monaten uns weiter mit der Frage beschäftigen. Wir haben ein paar Antwortansätze schon bekommen in letzter Zeit, wie das ganz praktisch werden kann, dass wir uns dabei unterstützen. Dass du nicht sagst, ich muss jetzt diese ganzen Leute erreichen, ich habe keine Ahnung, wie das geht, sondern dass wir als Gemeinde da zusammenkommen. Und da beantwortet sich übrigens dann auch die Frage nach den Pastoren oder Ältesten. Wir sind da mit drin. Wir haben selber diesen Auftrag in unserer Nachbarschaft, aber sind dann auch im Einsatz in der Gemeinde, um zu verbinden, um zu unterstützen. Paulus spricht in Epheser 4 von dem fünffältigen Dienst. Hirten, Lehrer, Evangelisten, Apostel, Propheten. Und nicht damit die dann den Job machen, sondern die hat Gott eingesetzt, damit die Heiligen, also die ganze Gemeinde, zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Das heißt, als Gemeindeleitung schauen wir und wollen vermehrt schauen, wie können wir die ganze Gemeinde fit machen, trainieren, zurüsten zu diesem Werk, zu diesem priesterlichen Dienst, in den Gott uns hineingestellt hat. Mich begeistert das. Weißt du, es geht nicht darum, ja, hier muss ja irgendwer muss ja hier den Kaffee kochen, dann brauchen wir halt noch ein paar Freiwillige. Und irgendwer muss halt hier die Arbeit machen. Na komm, wir machen, bevor wir es jetzt nochmal ansagen, meldest du dich dann lieber freiwillig, weil es dann peinlich wird. So wie Eltern, ich hatte gerade Elternabende, ja, wer will Elternvertreter werden? Na gut. Es geht darum, dass wir eine priesterliche Berufung haben. Die kann sich im Kaffeekochen äußern, die kann sich im Predigen äußern, die kann sich an vielen verschiedenen Orten äußern. Aber wir stehen da gemeinsam drin. Da liegt eine Würde darauf, was Gott uns dazu spricht. Und ich lade dich ein, das anzunehmen. Erstmal das anzunehmen, dass du freien Zugang selber hast zum Vater, dass du einfach kommen kannst. Dass du dann niemand anderen brauchst, sondern du sagst, Jesus, durch dich komme ich. Aber dass du dann auch diese priesterliche Berufung annimmst und sagst, ja, Herr, ich will ein Teil davon sein. Ich will mich gebrauchen lassen von dir in dieser Welt. Als ein Volk, ein Teil dieses Volkes. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums. Und wie geht es dann weiter? Dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Halleluja. Amen.